Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.
Tragt euch in die Liste ein. Guckt mal drüber, was für Themen wir bearbeiten. Und wenn die Liste nicht allzu lang ist, dann würde ich vorschlagen, arbeiten wir sie einfach eins nach dem anderen ab.
Ja.
Ich sehe, es gibt da keinen Einspruch, keinen Widerspruch. Dann wäre die Tagesordnung gewissermaßen so festgelegt. Und ich denke, wir sollten es nicht so eng nehmen. Wem noch was einfällt, dann trage es einfach ein. Und dann können wir auf die Art und Weise die Diskussion führen. Als erster Tagesordnungspunkt wäre Top-Themenbeauftragte. Das haben wir ja schon letztes Mal angesprochen gehabt. Im Juli 2013 fand ja die Wahl statt und für drei Bereiche. Und Wirtschaft, Geld- und Finanzpolitik, Steuern. Und aufgrund der Anfrage von Seiten der Pressestelle wurde das Thema wieder aktuell. Die hatten darum gebeten, dass wir Leute nennen. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass die AG Wirtschaft und die AG Geldordnung sich abstimmen, wie beim letzten Mal bei dem Prozess. Ich öffne hiermit das Diskussion für diesen Punkt.
Ja, also ich war ja auch bei der AG Wirtschaftssitzung dabei und da wurde das ja aufgeschmissen, das Thema. Uns betrifft wahrscheinlich jetzt nur der eine Punkt für Geld- und Finanzpolitik. Da ist Nene noch drin, die ja wohl nicht mehr bei den Piraten ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da brauchen wir, glaube ich, Ersatz.
Ja, AMT ist ja noch, glaube ich, noch weg ein paar Wochen. Und ja, Geld- und Finanzpolitik, ich denke, wir sollten schon warten, bis, sagen wir mal, von Seiten bis AMT und auch andere von der AG Geldordnung noch da sind. Aber wir sollten schon mal mit der AG Wirtschaft sagen, okay, das ist so der grobe Fahrplan, wie wir dieses Thema dann abhandeln und dann zur Abstimmung kommen.
Ja, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir jetzt erstmal uns überlegen, ob jemand diesen Posten übernehmen könnte, weil AMT jetzt erstmal 2 Monate ausfällt, weil er ja in den USA ist. Also von daher sollten wir da schon irgendwie zu Potte kommen. Und er hatte sich ja eh schon bei der AG Wirtschaft sozusagen mit angestellt, oder?
Ja, okay. Dann würde ich vorschlagen, wer ist bereit, beziehungsweise wer interessiert sich für die Aufgabe und oder wer schlägt wen vor?
Also ich würde es cool finden, wenn der Thomas das zum Beispiel machen wollte. Also hier Thomas Bunke.
Thomas, bist du noch, hörst du noch zu?
Er ist wohl gerade weg.
Thomas? Da schlage ich vor, wir schreiben das mal als Vorschlag hin. Ich denke, die Nene können wir auch entweder in Klammer setzen beziehungsweise ausstreichen, wenn die nicht mehr in der Partei ist und auch hier nicht mehr aktiv war, dann bringt es ja auch nichts.
Ja, ich habe den Thomas mal als Vorschlag reingeschrieben. Grundsätzlich, ich weiß nicht, Arne, willst du lieber Wirtschaft machen oder was liegt dir lieber? Weil theoretisch könntest du das natürlich für Geld- und Finanzpolitik auch machen. Und dann, wenn Wirtschaft AMT lieber findet, also da hätte ich es dir schon erledigt.
Ja, ich halte mich für in der Lage, auch Geld- und Finanzpolitik zu machen, weil obwohl ich in verschiedenen Hochzeiten tanzen, ist Geld- und Finanzpolitik ja eines meiner Schwerpunktthemen. Aber ich finde, wir sollten versuchen, Leute einzubinden. Und ich hätte generell nichts dagegen, das auch zu machen, beziehungsweise dann würde ich aber sagen, dann würde ich weggehen von der Wirtschaft und sagen, ich tue mich bei Geld- und Finanzpolitik eintragen, weil Doppelbesetzung halte ich für in dem Fall nicht so für eine gute Idee.
Ja, also ich finde das auch gut, wenn du das für die Geld- und Finanzpolitik machen würdest, falls sich für die Wirtschaft AMT oder jemand anderes bereit erklärt, der einigermaßen koscher ist.
Was man vielleicht bedenken sollte bei solchen Vorschlägen etc., ist, dass man den Koordinatoren vielleicht so ein bisschen auch einen Vortritt lässt, beziehungsweise ihnen die Möglichkeit gibt, da in die Richtung aktiv zu werden, sofern Interesse besteht.
Ich muss jetzt mal auf unsere Webseite gucken, wer bei uns Koordinator ist.
Gute Idee.
Was ist eigentlich mit Rolf Müller? Den habe ich vorhin im Pad gesehen, aber der taucht in den Sitzungen nicht auf, oder? Thomas Weiß, du bist doch auch da.
Der Thomas Bunke ist ja Koordinator, Thomas Weiß, Rolf Müller. Ich habe den Eindruck, ja, Thomas Weiß ist meines Erachtens wäre auch ein sehr guter Kandidat.
Ist Mumken nicht Thomas Weiß? Ah, das verwechsel ich.
Ist jetzt zufällig wieder Thomas Bunke da? Scheint immer noch nicht da zu sein. Ich schlage vor, dass wir vielleicht den Punkt mal zurückstellen, bis der Thomas Bunke wieder aufschlägt. Und wir haben jetzt praktisch Vorschläge gebracht. Es geht dann darum, wie wir mit der AG Wirtschaft zusammen und auch mit Steuer und Haushalt, wie wir da vielleicht dann zu einer Konsens kommen, damit man wie letztes Mal sagen kann, die wirtschaftspolitischen AGs schlagen die und die Leute vor. Oder haben die und die Leute gewählt?
Ich werde jetzt mal die Hetti antwittern, ob die noch aktiv ist und Steuern noch machen wollte. Dann kriegen wir das raus.
Okay, das ist eine gute Idee. Wir können ja dann zu dem nächsten Punkt kommen, zum Euvicon, und wir kommen dann, wenn wir die Informationen im Laufe des Tages kriegen, kommen wir dann wieder zurück zu dem Punkt Themenbeauftragte. Ja, wer hat den Punkt Euvicon eingestellt?
Das war auch ich, aber auch im sozusagen im Befehl aus der AG Wirtschaft heraus, weil das da Thema war, wann die Euvicon stattfinden sollte. Es war angedacht, irgendwie dieses Jahr noch zu machen, oder als Alternative, das hatte Danny aufgeworfen, das vielleicht in Verbindung zu bringen zu den Wahlen in Hamburg, dass man dann vielleicht in Hamburg Ende Januar, Anfang Februar eine Euvicon 2015 machen könnte. Der Vorteil wäre halt, dass wir da im Wahlkampf auch ein bisschen unterstützen könnte, dass man vielleicht einen Tag dann Sitzungen macht oder die Veranstaltung selbst und dann den zweiten Tag dann noch mithilft auf der Straße vielleicht ein bisschen. Und das wäre vielleicht noch ein Mehrwert für viele, dann auch zu kommen. Die Alternative wäre gewesen, dass man das mit dieser Sicherheitskonferenz in Potsdam zusammenlegt. Das war auch angedacht. Und da jetzt geht es halt im Endeffekt darum, was die AG Geldordnung darüber denkt, inwieweit das genehm ist.
Okay, da es ja auch um ein Stimmungs- und Meinungsbild geht, habe ich mal hier auf 81 mal angesetzt, Stimmungs- und Meinungsbild Euvicon. Dann sagen wir ja, nein, Enthaltung, damit wir mal hier sehen, wie eigentlich das Interesse innerhalb der AG Geldordnung ist. Okay, dann bitte ich euch, tragt euch mal in das Stimmungsbild ein. Oder beziehungsweise, bevor wir überhaupt das Meinungsbild machen, sollten wir mal Gedanken austauschen. Und ich hatte in der AG Wirtschaft die Meinung vertreten, dass zurzeit die kritische Masse, um so eine Euvicon durchzuführen und auch, dass genügend Leute kommt, wahrscheinlich nicht vorhanden ist und dass es deshalb man eher nicht machen sollte. Aber wenn eine Resonanz da ist, dann bin ich der Letzte, der sich gegen eine Euvicon aussprechen würde.
Also ich glaube, es steht und fällt mit den Referenten, wenn wir da genug Referenten finden. Und Danny hat ja gemeint, dadurch, dass wir dann in Hamburg auch relativ nah an einer Fraktion sind, dass da sich vielleicht Leute sozusagen engagieren und auch thematisch irgendwas mitbringen. Ja, also ich glaube, wir sollten erstmal vielleicht überlegen, ob das auch Themen gibt, die wir da aufarbeiten könnten.
Da würde ich gerne aber dann noch eins weitergehen. Es steht und fällt mit einem Core-Team, das sich wirklich einbringt. Und da komme ich dann zum Arne zurück. Er spricht von einer kritischen Masse der Besucher. Es geht überhaupt erstmal um eine kritische Masse für ein Core-Team, um wirklich Leute zu finden, die sich in die Organisation reinknien und da bereit sind, was zu tun. Wenn du da 4-5 Leute hast, dann denke ich mir, kannst du auch auf die Beine stellen.
Ja, das stimmt natürlich. Letztes Mal ist es auch ein bisschen daran gescheitert, dass eigentlich keiner wirklich was machen wollte.
könnte ich mal noch von den anderen Anwesenden so ein bisschen eine Rückmeldung haben, dass wir auch einfach mal wissen, wie dieses Thema eigentlich dasteht oder ob ein Drang zur Eufikon besteht oder weniger.
Also ich bin da völlig hin und her gerissen. Ich hätte zwar gern eine, Hamburg wäre mir allerdings ein bisschen weit weg. Ja, aber ich habe auch nicht eine gern, die irgendwie, wo nur 20 Leute kommen. Das macht dann auch keinen Sinn. Also dann macht es lieber Sinn, sich hier irgendwo in Kapuff zu setzen mit einer Kamera und ein Video zu drehen. Also einen Vortrag so zu halten.
Naja, das ist richtig. 20 Leute ist wohl ein bisschen arg knapp. Also über 50 Richtung 100 sollten schon sein, um dass es interessant wird. Mir geht's persönlich genauso wie dir, Piratus. Ich bin auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite weiß ich, dass es zeitlich und finanziell, dadurch, dass ich jetzt im Winter über in Spanien sein werde, schwierig für mich sein wird zu kommen. Auf der anderen Seite würde ich so einen Prozess schon begleiten und hätte gerne eine, schon allein, um mir dann den Stream anzuschauen.
Sehe ich das richtig, dass von Seiten der anderen Teilnehmer hier im Mumble kein Bedarf besteht, sich dazu zu äußern?
Das war geschickt formuliert, das muss ich mir merken.
Wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, wir beschließen jetzt dann dieses Meinungsbild, beziehungsweise von mir aus können wir auch noch nachträglich, können Leute noch sich eintragen, aber ansonsten hätten wir den Punkt abgeschlossen, beziehungsweise was führt, es wurde ja gerade schon angesprochen, was wären eigentlich brennende Themen, die wir besprechen sollten?
Also mir geht es ja immer darum, ein bisschen aufzuklären und Verständnis zu schaffen. Also wenn ich da irgendwas machen würde an Vortrag, würde es wohl darum gehen, diese Ungleichverteilung durch Kapitalismus und mögliche, ja, was wir vorhin diskutiert hatten, eigentlich schon sowas mal zu thematisieren, damit da ein bisschen Bewusstsein entsteht über so volkswirtschaftliche Abläufe auf dieser Welt.
Ich habe auf Zeile 86 mal einen Eintrag gemacht, Themen Eufikon. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, jetzt nicht nur für Geldordnung, sondern ganz allgemein, wäre nach meinem Erachtens das transatlantische TTIP. Weil, wie ich gehört habe, die SPD scheint sich ja darauf einzuschwören oder breitschlagen zu lassen. Die Bedingungen, die da genannt wurden, die waren mir nicht gerade sehr kritisch. Und ich befürchte, dass es durchkommt und dass das der Aderlass schlechthin für Europa wird. Aber bitte, trag doch mal Themen ein. Anhand der Themen kann man ja auch schon erkennen, inwieweit ein Interesse bestünde.
Ich denke schon auch, dass ein Referent zu den nach wie vor bestehenden Leistungsbilanzunterschieden innerhalb Europas und der Euro-Krise, wie sie vor einer gewissen Zeit stattgefunden hat, auch interessant wäre, weil man das jetzt mit einem gewissen Abstand begutachten kann und vielleicht auch Lösungsvorschläge dafür erarbeiten kann, weil die wird ja wiederkommen. Die Probleme sind nicht behoben.
Ich habe jetzt noch ein Thema hinzugefügt, kommunale Haushalte. Das liegt natürlich daran, dass ich gerade mit Hochdruck an diesem Thema arbeite. Aber auch nur noch mal ein Hinweis. Es wurden Hunderte Millionen für die Entwicklung des sogenannten neuen kommunalen Finanzsystems ausgegeben, um von der kameralistischen Buchführung auf die DOBIG oder auf die kaufmännische Buchführung umzusteigen, um mehr Transparenz zu haben, mehr Produktorientierung, das heißt, dass man auf die Leistungen der Gemeinden für die Bürger eingeht. Und was meine Nachforschungen dazu ergeben hat, wurden die an sich richtigen Ziele in der Umsetzung nicht realisiert. Und das ist meines Erachtens, wäre vielleicht ein Thema, wo die in der Kommunalpolitik tätigen Piraten vielleicht mal einen Finger drauf oder auch in der Landespolitik tätigen Piraten mal einen Finger in die Wunde legen könnten. Bas, kannst du nicht sprechen? Oder du hast im Chat hast du was eingetragen, was ich sehr interessant finde. Nur eines dazu. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jemand das in dem Bereich sich auskennt, dass der so naiv sein kann, dass praktisch hier so sagt, keinerlei Nachteile für die Europäer und so weiter gesehen werden. Ich wundere mich da sehr.
Ich muss meine Tochter gleich ins Bett bringen. Die, meine Frau ist nicht da und die ist 9 und die hat noch ein bisschen Angst vor Monstern. Ja, aber da war gestern was, da haben so Journalisten mal so ein bisschen nachgeforscht, was da so drinstehen könnte und haben auch was rausgefunden. Und der Gabriel hat alles gesagt, nein, nein, das wird nicht stimmen. Also sprich, dass so Grundversorgung hier, dass das alles nicht betroffen wäre, also die ganzen kritischen Sachen, dass das alles nicht betroffen werden würde. Leider ist es halt doch nicht so, das wurde ihm halt direkt nachgewiesen, dass die Sachen, wo er behauptet hat, es wird da nicht drinstehen, dann doch drinstehen. Der tut einfach so, als ob da überhaupt nichts Schlimmes passieren kann. Und ich denke mal, der ist voll auf CDU-Linie und wir werden das Ding pressen müssen. Und letztlich, was ich daraus gelesen habe, ist, dass da wir USA-Verhältnisse bekommen, weil die Standards von denen müssen hier akzeptiert werden und umgekehrt. Das ist zum Beispiel rausgekommen und da kann sich ja jeder selber ausmalen, was passiert. Eigentlich sollten die Piraten da irgendwie was zu sagen, ne?
Genau, das ist meines Erachtens, das werden wir die Whistleblower, die darauf hinweisen. Und nach meinem Dafürhalten, es geht nur oberflächlich um die Erleichterung. Es geht im Grunde genommen, dass das internationale Finanzkapital praktisch freien Durchmarsch bekommt in Europa und in USA, sich da stärker ausbreiten kann. Wurde eigentlich mal angesprochen in dieser Sendung, dass im Grunde genommen allein schon die Tatsache, dass ein so wichtiger Vertrag geheim verhandelt wird, dass das ein absolutes No-Go für eine Demokratie ist?
Ja klar, das hat ihn aber nicht weiter gestört. Das geht ja dieses andere, dieses CETA, glaube ich, das mit Kanada. Das wird dann, glaube ich, jetzt demnächst im Bundestag vorgestellt, aber Änderungen können keine mehr stattfinden, weil es schon fertig verhandelt ist. Es ist ganz offensichtlich und es schreit einen geradezu an, dass da also erst darüber diskutiert werden soll, wenn es schon eingetütet ist.
Also die EU-Kommission hat so verlautbaren lassen, da ein hochrangiger EU-Kommissar, sie wird keinen Jota mehr dran ändern an dem CETA, da Freihandelsabkommen mit Kanada jetzt. Und dasselbe wird mit TTIP halt kommen, mit dem USA dann, denke ich mal, wo dann der Gabriel da jetzt auf den Weg bringt und da, ja, ein Knick quasi.
Also ein Beispiel, da haben sie gebracht, wie das Gesundheitswesen in Amerika funktioniert. Und das ist halt komplett nur auf Profit ausgelegt, logischerweise. Und der Gabriel hat auch zugesagt, dass hier, das könnte hier so nicht stattfinden, das wird der Vertrag nicht hergeben, wo er auch widerlegt wurde. Also das ist wirklich fürchterlich, was da auf uns zukommt. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll.
Also ich glaube, im Endeffekt zeigt das auch nur wieder das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, ich glaube, bevor die Aufzeichnung anfing, nämlich, dass heutzutage der Kapitalismus die Politik am Nasenring durch die Manege führt und das ist natürlich auch ein Nebeneffekt dadurch, dass immer mehr Geld ins System gekippt wird und dadurch natürlich Stellen entstehen, an denen sich dieses Geld und Geldvermögen, auch Realvermögen sammelt und dadurch entsteht ein Machtzentrum und ich glaube, all das, was wir hier erleben und auch diese Umfaller von dem Gabriel und Konsorten sind alles nur Zeichen, dass sie längst Duckmäuser sind vom Kapitalismus.
Ja, und genau darin sehe ich eigentlich die Aufgabe, die Pflicht der Piraten, dass sie da aufstehen und dagegenhalten. Und deshalb denke ich, dass die Piraten lange nicht am Ende sind und man hört ja immer wieder, ich sag mal, die Schönwetterpiraten verlassen das Schiff und wie bei grauer See es vielen dann zum Kotzen ist. Aber ich glaube, wenn wir auf unsere Aufgaben uns konzentrieren und da gehört TTIP mit Sicherheit dazu, dann sind wir gefordert und da haben wir auch unseren Platz und nicht nur in den Themen, die wir gerne als Kernthemen bezeichnen, sondern ich glaube, TTIP ist genauso ein piratisches Kernthema wie das, was Edward Snowden praktisch aufgedeckt hat.
Ja, sie ist genauso. Und ich meine, ich möchte jetzt an der Stelle natürlich gerne mal auf die Projektgruppe TTIP hinweisen, die wir ja bei den Piraten schon haben. Der Bruno Kramm ist da ja ganz aktiv und weil wir ja auch jetzt von der Euvicon auf das Thema kamen, ihn könnte man ganz sicher auch dafür gewinnen, dass er dann, egal wo die Euvicon stattfindet, da auch einen Vortrag zu hält. Der ist da sehr tief im Thema drin.
Genau. Es wäre ja sicherlich auch die Aufgabe, dass man möglichst viele Leute ins Boot holen. Denn ich denke, was wir brauchen, sind gute Arbeit, gute Zusammenarbeit. Das ist das, was die Piraten stärken wird und nicht, dass wir uns gegenseitig die Butter vom Brot kratzen. Ja, wer möchte zu dem Thema, zu dem Top Euvicon 2015 noch was sagen? Wer hat Vorschläge, wie wir das voranbringen, wie wir zu einer Meinung kommen können? Der melde sich bitte.
Ja, ich sah jetzt ein bisschen die AG Wirtschaft und ein bisschen so da federführend und ich würde sagen, dass wir zur nächsten Sitzung der AG Wirtschaft sozusagen das Feedback mitbringen, dass es hier doch eher eine Zustimmung gibt zu einer Euvicon und auch die Themen schon mal dort einbringen und mein Gott, also wenn das läuft und sage ich mal, kurz vor dieser Hamburger Wahl in Hamburg passieren würde, würde ich mir zur Not auch noch einen Flug schnappen und hinfliegen und auch einen Vortrag halten.
Ja, Bastian, ja. Der Bastian, der ist ja ein großer Befürworter und den wird es sicherlich freuen, dass wir auch, dass wir das überbringen können. Und wenn so die Resonanz ist, wenn so die Sache sich anhört, dann habe ich auch kein Problem damit. Im Gegenteil. Okay, dann würde ich vorschlagen, schließen wir den Punkt Euvicon 2015 ab und kommen zum nächsten Punkt. Wer hat den Punkt eingetragen?
Ja, irgendwie bin ich hier der Themengeber für heute. Das habe ich auch eingetragen. Das ist mir jetzt eingefallen auf Basis der E-Mail, die heute rumging zum BEO. Der BEO startet jetzt und das Antragsportal hat sich geöffnet. Dort kann jeder Pirat Anträge einlegen. Er braucht 5 Unterstützer. Und die besten, oder dann gibt es eine Auswahl oder ein Voting. Die besten 20 Anträge werden im ersten BEO dann verwurstet. Und ich sehe das wieder als eine Chance, auch die Themen der AG voranzubringen und dort einzubringen. Und ja, deshalb habe ich unten schon mal ein paar ehemalige Anträge, die wir hier schon ausgearbeitet haben, mal reingelinkt. Ich würde da jetzt gern drüber quatschen, ob wir davon was beim BEO mit einbringen. Ja, ob Lust und Laune da ist, die vielleicht nochmal zu überarbeiten und dann dort einzukippen. Oder ob es neue Anträge gibt, das wäre natürlich noch besser. Also nicht besser, aber auch gut.
Ja, ich glaube, dadurch, dass hier sehr viel Arbeit in den Anträgen drinsteckt, die wir in der Pipeline haben, sollte man die allenfalls überarbeiten. Aber natürlich können auch neue Anträge. Und ich stimme dir vollkommen zu. Das ist eine ganz große Chance, dass wir die Themen, die uns so am Herzen liegen, dass wir die nach vorne bringen. Weil es wird mit Sicherheit so sein, dass der erste BEO-Lauf, dass der eine besondere Aufmerksamkeit genießt und dass von daher gesehen auch dann die Themen, die wir ansprechen, eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, auch da sollte wieder AG Wirtschaft, AG Geldordnung sich abstimmen, damit wir dann hier gute, geeignete Anträge reinbringen, die insgesamt dann auch eine gute Resonanz finden. Ja, ich bitte um Wortmeldung, beziehungsweise dadurch, dass die Diskussionen, sagen wir, nicht Schlange stehen, die Leute einfach sich melden, bitte.
Wir sind alle ein bisschen träge heute.
Ich habe den Eindruck, es ist auch kein Fußballspiel mehr oder irgend sowas.
Also ich würde vorschlagen, dass wir diese Sache zur Finanzmarktregulierung, die wir hier schon mehrmals hatten, die der Sir Jens mit ausgearbeitet hat, dass wir das mal weiter vorantreiben. Also ich fand diese Sache sehr gut ausgearbeitet, hat auch schon mehrmals einen Link rumgeschickt. AMT war da eigentlich auch immer, steht da auch ganz dahinter.
Ja, den habe ich jetzt noch nicht in der Liste hier. Das müsste man nochmal vielleicht einen Link zu dem Pad, oder das ist glaube ich im Wiki steht das alles schon drin, mal hier mit reinlegen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie motiviert die restlichen Leute sind, hier sich dann mit diesen Anträgen jetzt zu beschäftigen. Oder wir machen es halt so, dass wir einfach mal eine außerordentliche Sitzung planen, wo wir uns dann wirklich in einem Team diesen Anträgen mal widmen. Mir geht es auch darum, nicht unbedingt jetzt unter die Top 20 zu kommen, sondern einfach nur unsere Anträge mal wieder zu präsentieren. Ja, mehr Werbung dafür zu machen, Verständnis, Bewusstsein schaffen.
Ich denke schon, das Ziel sollte sein, unter die Top 20 zu bekommen. Zunächst mal sollte man natürlich so viele Anträge sammeln, einfach brainstorming-mäßig. Aber von den, ich bin mir nicht sicher bei dem Antrag zur Finanzmarktordnung, ob er, ich sag mal, nicht zu fachlich ist, um jetzt gerade in seiner ersten, in einem ersten Lauf dabei zu sein. Ich glaube, wir sollten da auch ein bisschen strategisch, diplomatisch vorgehen, dass wir Themen aufgreifen, die eine Brisanz sind und die auch, sagen wir mal, besser kommunizierbar sind.
Also ich finde diese Finanzmarktregulierung schon extrem brisant. Wie gesagt, also ich bin überzeugt, dass es der nächste Knall in nächster Zeit kommt. Und wenn man dort Dinge im Parteiprogramm stehen hat, dann kann man zumindest hinterher eine lange Nase zeigen, keine Ahnung. Also das war ja mal die Idee, dass wir dann hinterher sagen, schaut, wir haben die Crowd-Intelligenz hat in dem Fall recht gehabt.
Ja, okay. Ich wollte das jetzt nicht runterbügeln, sondern einfach nur zur Diskussion beitragen. Und wenn wir schon dabei sind mit Crowd-Intelligenz, ich glaube, es wäre durchaus eine interessante Frage, mal sich darüber zu äußern und festzulegen, wie beispielsweise, wie lang sich noch die Länder außer Deutschland den Euro leisten können oder so. Oder ob die Kräfte, die Spannungen, die hier innewohnen, nicht so groß werden und die Sachen zum Krachen lassen. Ich kann mich nämlich wirklich ganz, ganz gut an meine Studentenzeit erinnern. Da ging es um flexible und feste Wechselkurse. Da waren wir in einer ähnlichen Situation. Da waren auch die Verfechter der festen Wechselkurse, die haben schon das Ende der Welt gesehen. Und die Marktmächte waren halt dann doch größer und man hat dann zwangsläufig flexible Wechselkurse eingeführt. Und ich befürchte, dass die angestaute Spannung im Euro so groß ist, dass sich viele Länder den Euro gewissermaßen gar nicht leisten können, wenn sie mal begreifen, dass der Wettbewerbsnachteil, der praktisch entstanden ist, im Grunde genommen die Abwanderung der ganzen Industrie oder zur Folge hat.
Wieso kann man da nicht sagen, so Richtung Notenbankpolitik, die EZB soll da jetzt einfach die Staatsanleihen wieder ein bisschen aufkaufen hier von jetzt schwächelnden Staaten, wo jetzt ein bisschen Investitionsschub vielleicht also von staatlicher Seite so eine Zündung bräuchten und da könnte jetzt, also gerade Italien oder Portugal, die EZB doch deren Staatsanleihen ein bisschen aufkaufen, die wo ein bisschen Probleme haben, das selber so zu refinanzieren, die oder der Markt, also schwer angenommen werden am Markt, dass die EZB die sich in die Bilanz reinholt, was ja glaube ich schon gemacht wurde auch.
Stefan, was ich befürchte, ist, dass so eine Maßnahme das Problem eher verschlimmert, weil was eigentlich gebraucht sind Mechanismen, wie man sie bei einer Auf- und Abwertung hatte. Sprich, dass praktisch die Wettbewerbsfähigkeit durch die Auf- und Abwertungen wiederhergestellt werden. Und die gemeinsame Klammer des Euros für praktisch die Euro-Länder, die verhindert ja das gerade. Wenn du jetzt die Verschuldung in den betroffenen oder in den kriselnden Ländern noch ausweitest, dann glaube ich, dass man eher vom Regen in die Traufe kommt.
Aber ja, die EZB kann ja Liquidität schaffen an für sich. Frage ist halt mit der Rückzahlung, wie es dann aussieht, ob die Forderung dann irgendwann selber, ob das halt greift, die Impulse vielleicht in die Realwirtschaft, die Investitionen, wo dann getätigt werden, oder ob da das nicht zulänglich, ob die in 5 oder 10 Jahren halt genauso da wieder stehen und dann, keine Ahnung, wieder unterstützt werden müssen oder eben dann mal das ein bisschen Short-Cut machen dann irgendwie, wie in Griechenland, wo er da auch noch ansteht.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage an dich, Arne. Ich meine, die Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich für den Export wichtig, aber wenn wir einen funktionierenden Binnenmarkt schaffen in den Ländern, dann schaffen wir sozusagen eine Unabhängigkeit von dieser Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb weise ich jetzt nochmal diese Idee in den Raum, dass wir ein Grundeinkommen, ein wirtschaftssteuerndes Grundeinkommen in Europa zahlen könnte, meinetwegen auch von der EZB finanziert. Ne? Das wäre ja dann das Gleiche wie Staatsanleihen kaufen, nur dass man das Geld nicht dem Staat gibt, sondern den Bürgern direkt. Und dann sollen die das ausgeben, anstatt dass das der Staat ausgibt. Fände ich persönlich viel besser. Und warum soll man sowas auch nicht noch schreiben für ein BO? Weil da könnte man gleich das Grundeinkommen mit reinpacken. Da sind die Piraten eh wild drauf. Oder zum Teil wild drauf. Und wenn man das noch ein bisschen sozusagen nicht so bedingungslos macht, sondern wirklich als Wirtschaftssteuerung in Europa vermarktet, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht Interesse weckt.
Der Punkt ist Piratus, was ist denn für dich Wettbewerbsfähigkeit?
Wettbewerbsfähigkeit ist für mich die Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsraums gegenüber eines anderen. Bedingt allerdings natürlich einen Handel zwischen diesen Ländern.
Ich glaube, da ist ja der Punkt. Es geht ja auch um die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des Euroraums. Und diese Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des Euroraums, die wiegen ja genauso schwer, weil der Handel innerhalb von Europa ist ja auch sehr, sehr stark. Und ich glaube, selbst wenn man den Wettbewerbsausgleich mit dem Nicht-Euro-Raum ausgleichen könnte, dass trotzdem die Spannungen innerhalb des Euroraums noch groß genug ist. Die EZB kann zwar Liquiditäts für die Banken bereitstellen, aber sie kann diese Wettbewerbsverzerrung nicht beseitigen. Das sind ganz andere Kräfte ja am Werk.
Ja, aber es wird doch immer gesagt, dass zum Beispiel das Problem der Deutschen, diese Exportabhängigkeit damit ausgeglichen oder abgeschafft werden müsste, dass sozusagen der Binnenmarkt gestärkt wird in Deutschland, damit die Deutschen runterkommen von ihrem Exportweltmeister, was ja für alle anderen schädlich ist, so saldenmechanisch. Also von daher, warum nicht das umgekehrt auch in den Ländern machen, dort einen Binnenmarkt schaffen, der dann vielleicht auch wieder Investitionen von außen anlockt und wenn die sozusagen ihre Wirtschaftskraft erstmal sich annähert an unsere, dann existiert dieser Wettbewerbsvorteil oder Nachteil nicht mehr.
Lass uns mal den Punkt diskutieren. Ich finde, das ist ein hochinteressanter Punkt. Und ich glaube nämlich, das Einzige, was bei den gegebenen Rahmenbedingungen ein europäisches BGE machen würde, wäre die deutsche Wirtschaft ungemein beflügeln, weil die Wettbewerbsfähigkeit würde ja bewirken, dass dann die Griechen und so weiter mehr Kaufkraft haben, deutsche Waren zu kaufen, weil die billiger sind. Weil die Griechen selbst, die sagen ja nicht, kauft griechisch und so weiter, sondern die müssen, gerade wenn sie finanziell unter Druck stehen, müssen jeden Cent umdrehen und werden die Produkte kaufen, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ist. Und das ist ja das, was die Wettbewerbsverzerrung ausmacht.
Ja, das stimmt natürlich.
Du kannst sagen, die Bundesrepublik, die könnte sehr gelassen einem europäischen BGE zustimmen, weil sie sagt, das Geld fließt an uns zurück.
Okay, aber verhindern könnte man das, indem man sozusagen zusätzlich zu dieser Idee diesen Wettbewerbsvorteil den Deutschen oder anderen Ländern nimmt, indem man meinetwegen, das hatten wir ja auch schon mal, irgendwie Exportsteuern oder sowas draufpackt.
Da glaube ich, da ist wieder die Transparenz oder beziehungsweise die Durchlässigkeit innerhalb des Euroraums zu groß, um das wirksam abschaffen zu können. Ich befürchte, da würde nur eins helfen, tatsächlich praktisch zwei Währungen zu schaffen, nämlich eine lokale, nationale Währung und die Euro-Währung als die gemeinsame Außenwährung und zwischen den Ländern, so dass praktisch Länder tatsächlich abwerten können, Wettbewerbsfähigkeit herstellen und dann auch wieder konkurrenzfähig sind.
Also es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die unter Beibehaltung des Euros, und die besteht darin, dass in einer Art Länderfinanzausgleich, dass die strukturell schwachen Länder einfach über Jahre oder Jahrzehnte Strukturinvestitionen bekommen, also Ausgleich, um genau diese Wettbewerbsunterschiede, die eben in der Infrastruktur und in der industriellen Struktur überhaupt liegen, aufholen zu können, so wie das eben in der Bundesrepublik auch sich im Saarland oder eben mit den neuen Bundesländern der Fall ist.
Meine Bedenken, und das sind immer die, dass für solchen Länderfinanzausgleich ist der. Ich denke, die Rahmenbedingungen sollen so sein, dass jedes Land sein Geld oder sein Einkommen sich selbst verdienen kann und nicht, dass durch strukturelle Verwerfungen im Grunde genommen der Eindruck entsteht, die eine Gruppe lebt auf Kosten der anderen Gruppe. Und deshalb glaube ich, wäre es wichtig, dass man die Rahmenbedingungen schafft, dass, ich sag's mal, die Griechen oder die Italiener oder egal wer auf eigenen Beinen stehen und nicht auf Almosen von Deutschland oder anderen Ländern oder Nordländern abhängig sind.
Was soll denn der Blödsinn mit Almosen jetzt? Ich rede von Investitionen, von gleichen Lebensverhältnissen in allen Teilen Europas. Jetzt kommst du mit Almosen. Also es geht nicht darum, okay, also dieses bedingungslose Grundeinkommen, dem stehe ich auch in dem Fall eher sehr skeptisch gegenüber. Aber dort zu investieren und die Strukturanpassung durchzuführen, hat ja nichts mit Almosen zu tun.
Unter Almosen verstehe ich praktisch die Leistungen, die von einem Raum in den anderen gegeben werden, ohne Gegenleistungen. Das meinte ich damit. Die können natürlich größer und kleiner sein. Mir wäre es lieber, wenn die Strukturen so sind, dass die Länder sich selbst quasi ernähren können.
Ja, das haben wir den ja ein bisschen vermiest durch unser Lohndumping hier in Deutschland die letzten 10 Jahre, richtig?
Genau, das ist ein Punkt.
Und ich denke mir mal, wenn man einfach mal wieder zurückkehrt zum Ursprung, also von der Zeitachse, man sagt, gut, wir haben damals die Währungsunion gemacht. Jedes Land hat sich aufgrund seiner Wirtschaftsfähigkeit, wurde die lokale Währung umgerechnet in den Euro. Und es wurde damals ja festgelegt, wir wollen halt eine Inflation von knapp unter 2% haben. Aber die Geschichte kennt ihr ja alle. Fakt ist, Deutschland hat sich da nicht dran gehalten, genauso wenig wie sich einige südeuropäische Länder nicht dran gehalten haben, bloß in einer anderen Richtung. Wenn man das dann erkannt hat, dann könnte man doch fordern, wir machen Lissabon 2.0. Das heißt, wir gehen auf einer Zeitachse zurück, da wo wir waren, und rechnen mal nach, wie waren denn jetzt die verschiedenen Inflationsraten in den Ländern, und passen uns langsam da wieder an und machen dann eine Zielvorgabe 2025 oder sowas. Da wollen wir dann alle hin. Und ab dann müssen alle Länder ihre 1,9% Inflation plus bei den Löhnen wäre es dann ja noch plus Produktivitätswachstum einhalten. Und wenn sie sich nicht daran halten, dann kriegen sie halt eine Strafe. Also keine Strafe wegen mehr als 3% Verschuldung oder sowas oder höher als 60%, sondern an den wichtigen Zielen, wie zum Beispiel die Inflationsrate, sich zu messen. Das wäre doch mal eine vernünftige Geschichte. Und zum Thema BGE. Ich habe gerade das Buch durch von Flassbeck, Spieker und andere, Irrweg Grundeinkommen, und ich folge da auch deren Argumentation. Ich halte in der Zwischenzeit ein BGE für sinnlos.
Kannst du das mal kurz zusammenfassen, was die so als Main Essenz dazu sagen? Also was ist deren Hauptpunkt?
Es gibt viele Sachen da natürlich drin. Unter anderem wird natürlich auch erklärt, warum ein Wachstum wichtig ist und wie ein Wachstum entsteht. Und Wachstum entsteht eben zum Beispiel, das ist auch gegen die Vollgeldler, Wachstum entsteht eben nicht dadurch, dass vorhandenes Geld verliehen wird, sondern eben, dass neues Geld ins System reingepumpt wird. Muss man sich mal generell überlegen, was passieren würde, wenn jeder jetzt ein BGE bekommt, in welcher Höhe auch immer, ob es nun 200, 400, 800 oder 1000 Euro sind, wenn man denn wirklich, ob es nicht vielleicht dazu führen würde, dass tatsächlich der eine oder andere sich dann in diese berühmte Hängematte legt und was denn die anderen dazu sagen, ob dann nicht der Neidfaktor plötzlich innerhalb einer Gesellschaft noch viel größer wird, als er jetzt ist, oder nicht Neidfaktor, sondern mehr so dieses Gegeneinander aufhetzen, was wir ja nun heute schon mit Hartz IV und Rentnern und so weiter erleben, würde dann wahrscheinlich von den meinungsmachenden Medien beim BGE noch massiv weiter betrieben werden. Das ist auch so ein Punkt, der damit drin steht. Aber ich kann mir sonst mal die Mühe machen und das mal rausschreiben, die Punkte. Es sind halt ein Rundumschlag. Es geht nicht nur ums BGE in dem Buch, sondern auch um viele Themen, die wir von Vorträgen schon kennen, von Flassbeck und Spieker und so weiter. Aber ich habe, wie gesagt, ich sehe auch eigentlich die Notwendigkeit nicht für ein BGE. Man könnte genauso gut auch wieder vernünftige Arbeitslosenversicherungen, Sozialhilfe einführen, bedingungslos machen, diesen ganzen Quatsch mit Hartz IV und Kürzen von Leistungen und sowas, das alles wieder aufheben und dann füllt man eigentlich schon quasi ein BGE.
Ja, ein ordentliches BAföG, ne, den jungen Menschen Studium ermöglichen.
Das wäre toll.
Zum Beispiel, ja. Gerne. Ich sag mal, stell dir mal vor, es gibt Hartz IV, wären aktuell nicht 390, etwas über 390 Euro, sondern der Regelsatz wäre 800 Euro und an keine Bedingungen geknüpft. Dann hast du es doch schon.
Ja, auf jeden Fall auch Mindestlohn.
Du wirst auf jeden Fall die Löhne schon mal massiv hochkriegen mit so einem Punkt.
Ja, ich sehe auch diesen Neidfaktor nicht wirklich, weil, also so wie ich mir so ein, ich nenne es nicht bedingungslos, weil aus meiner Sicht muss es, wenn es in Europa gezahlt wird, Bedingungen haben. Zwar nicht innerhalb eines Landes, weil dort sozusagen der Satz festgelegt wäre, aber innerhalb von Europa müsste es Bedingungen geben. Und wenn jetzt, sag ich mal, in Spanien ein Grundeinkommen von 200 Euro bezahlt würde, glaube ich, würde, wo soll der Neid entstehen? Ich meine, jeder könnte dann nach Spanien ziehen und dort diese 200 Euro kassieren. Ich würde es nicht an die Staatsangehörigkeit festmachen, sondern an die Einwohner. Ja, und dann jeder, der da neidisch drauf ist, kann ja nach Spanien ziehen und dann die 200 Euro kassieren.
Also ich sehe auch das bedingungslose Grundeinkommen eher in dem Bereich, wo man sagt, jeder Bürger hat einfach Pflichten und verbringt so und so viele Stunden in irgendeinem Amt. Und das wird halt nicht entschädigt und allein für diese Stunden, das würde schon mal irgendwie 100 Euro rechtfertigen. So, und dann gibt es noch andere Sachen, zum Beispiel gibt es so Werbungskostenpauschale. Das heißt, wer Geld verdient, der bekommt seine Werbungskosten vom Staat zurückerstattet, der bekommt sozusagen ein Werbungskosteneinkommen und wer aber nichts verdient, der kriegt nichts. Aber Werbung, also Bewerbung, trifft ja gerade auf die zu, die, oder typischerweise auf Leute zu, die gerade keinen Job haben und das eben nicht absetzen können. Und wieso bekommen jetzt die Werbungskosten erstattet, die schon einen Job haben und die keinen Job haben, aber noch einen viel dringender brauchen, die bekommen nichts?
Mal ganz davon abgesehen, dass du schon in deinem kurzen Absatz hier jede Menge Bedingungen aufgeführt hast. Und das wäre für ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht so sinnvoll, glaube ich. Aber egal, ich wollte da nicht abschweifen. Mir ging es eigentlich eher um die Geschichte Inflation, unterschiedliche Lohnentwicklung in den EU-Ländern, in den Euro-Ländern und dementsprechend diese unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeitsgeschichte. Aber das sind ja alle Sachen, die haben wir schon hunderte Mal durchgesprochen. Man könnte vielleicht mal ein Konzept entwickeln, wie man so etwas wieder zum Positiven bringt. Ich würde mich da immer an Flassbeck entlang hangeln, weil der einfach für mich das Schlüssigste bis jetzt geschrieben hat.
Also das Top ist ja, also was das Top dieses, ja, ist ja hier die BEO-Anträge. Also um da wieder zurückzukommen, natürlich würde ich mich sehr freuen, Rudi, wenn du sowas auch mal in den Antrag kippst, weil warum soll man das nicht irgendwie im BEO mal präsentieren?
Ja, ich mach mir da mal Gedanken.
Okay, wir waren ja, wie der gerade schon richtig angemerkt hat, so ein bisschen vom Thema abgeschweift. Aber ich denke, gute Diskussionen sind immer wert, dass man auch abschweift. Und wir sind ja heute, jetzt sagen wir, nicht so unter Zeitdruck. Und wer hat zu dem Punkt jetzt, zu dem Kernpunkt Bio-Anträge, gibt es da noch weitere Anregungen, Meinungen etc.?
Worauf wir auch mal kurz abgeschwiffen sind, war das mit den nationalen Parallelwährungen. im Euroraum dann noch zusätzlich zur Euro-Dach-Währung quasi. Da hätte ich auch gerne einen Antrag so für einen Basisentscheid, finde ich eigentlich sinnvoll. Weil es in Überschneidung auch mit der AfD, das wird vielleicht jetzt nicht bei vielen kritisch gesehen, das AfD-Zeugs, aber ich fände es mal gerade so als Basisentscheider mal interessant und längst überfällig eigentlich, dass man die AfD auch, weil sie sich so viele Gedanken auch machen, um Abgrenzung zu dehnen und welchen Rassismus oder so, diesen Nationalismen da und dass man da diese Punkt mit den Parallelwährungen, ich weiß jetzt nicht, wie die AfD das genau jetzt wieder hat im Programm, aber finde ich ja für die Euroraum und das ist auch das, was Flassbeck so im Grunde sagt, was dann nötig ist, um da wieder zusammenzukommen, die Realgleichgewichte in den Wirtschaften, dass das wieder aufeinander zugeht, dass man da das irgendwo auch mal versucht, griffig in ein paar Sätze zu fassen.
Und was sollen da Parallelwährungen bringen?
Parallelwährungen, wir haben es vorhin andiskutiert gehabt, dass man sagt, man hat eine man hat zusätzlich zum Euro eine nationale Währung und hat damit die Chance, praktisch abwerten zu können und dass im Grunde genommen die ganzen Gehälter und alles in der nationalen Währung bezahlt werden und nur meinetwegen für Tourismus, für den Außenhandel hat man dann den Euro. Und dass die nationale Währung, ich hatte es in einer anderen Diskussion schon mal gesagt, dass das so eine Art geschützte Währung wird, dass da nicht mit spekuliert werden kann von irgendwelchen Märkten, dass natürlich auch ein Wechselkurs besteht zum Euro und dass man auf die Art und Weise die Spannung, die jetzt im Euroraum drin ist, abbauen kann, ohne dass man nochmal 20 Jahre warten kann, bis das Problem wieder so gelöst wird, wie es entstanden ist.
Arne, ziehst du da auf den Vortrag von diesem einen Professor Hanke an?
Den habe ich jetzt nicht gehört, sondern wir hatten früher schon mal diskutiert und da hatte ich praktisch so auch die These vertreten, dass egal was wir bisher gemacht haben, das eigentliche Grundproblem ja nicht gelöst haben. Und zwar das, dass die gemeinsame Klammer des Euros zu Wettbewerbsverzerrungen führt, die über kurz oder lang schlimmer und schlimmer werden und eigentlich nicht gelöst werden können so, sondern früher wurden sie durch den Mechanismus des Wechselkurses ausgeglichen.
Ja, ja, ja Vortrag wird das genauso dargestellt. Ich dachte, du hast dir das 7-mal angehört. Das ist nämlich genau die Inhaltsangabe von diesem Vortrag von dem verstorbenen Hanke.
Das ist, sagen wir mal, schon fast 40 Jahre alt, was wir damals diskutiert haben unter flexiblen und festen Wechselkursen. Da war das Thema schon bekannt und ich sehe die Lage hier ähnlich. Das heißt, das ist schon längere Zeit im Schwange.
Das löst aber das Problem doch überhaupt nicht, über das wir gerade reden.
Na, teilweise sehe ich das schon, dass es aufeinander zugeht, die Reallöhne.
Also auch. Die Baumaschinenfirma in Spanien und die Baumaschinenfirma in Deutschland bieten Produkte an für eine Firma in China. Was hat jetzt die Baumaschinenfirma in Spanien für einen Vorteil dadurch, dass es noch ein Peso gibt in Spanien parallel zum Euro?
Okay. Die Grundidee ist die, dass du sagst, ich habe eine nationale Währung und die Wirtschaft läuft in einem erheblichen Maße oder überwiegend mit dieser nationalen Währung. Und dann
die Binnenwirtschaft.
Die Binnenwirtschaft läuft mit dieser nationalen Währung. Sprich, Gehälter werden bezahlt, Renten werden in der nationalen Währung bezahlt, Löhne und alles, was praktisch damit zusammenhängt.
Kurze Zwischenfrage. Nehmen wir mal an, wir haben heute ein Durchschnittseinkommen in Spanien von 300 Euro, das ist ja jetzt nur eine Zahl, ja. Und wir machen dann halt die Peseten und die ist dann ein Wechselkurs von 1 zu 7. Das heißt, die haben dann zwar 2100 Peseten, aber können eigentlich auch nicht mehr kaufen, weil ja alles andere dann auch ein Faktor 7 ist im Preis. Also was bringt das?
Rudi? Der Chinese wird sich wohl für den besseren Systempreis entscheiden. So eine Baumaschine, wie du sagst, die hat ja so eine Lebensdauer, kostet, hält oder macht irgendwas. Also der Systempreis wird den Chinesen mehr interessieren als die Währung.
Ja, Moment, wissen wir ja, dass die deutschen Produkte halt auf dem Weltmarkt begehrter sind. Weil? Warum? Weil sie besser sind oder weil sie billiger sind?
Nein, ich denke, weil das
Preis... Nein, es geht um den Systempreis und da ist unter Umständen dann die spanische Maschine besser als wie die deutsche oder eine amerikanische besser.
Das ist meines Erachtens noch ein zusätzlicher Punkt, aber es geht immer auch um das Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist, und dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, das musst du ändern können über quasi diese nationalen Währungen. Auch wenn du, wenn natürlich, ich sag's mal, wenn du einen zementierten festen Wechselkurs hast, dann zwischen der nationalen Währung und der, und dem Euro, dann hättest du nichts gewonnen, sondern du musst im Grunde genommen das fehlende Bindeglied, den fehlenden Ausgleichsmechanismus, den musst du wieder auch implementieren.
Ja, und den kannst du ja gesetzlich festlegen. Du kannst ja die Länder zwingen, dass sie sich bitte an die Vorgaben halten, dass alle zusammen das gleiche Ziel haben. Also erstmal müssen wir wieder zu dem Ziel hinkommen, wo wir mal waren. Und dann gesagt wird, so, und jetzt bitte knapp unter 2% Inflation. Und dann ist alles gut. Und dann sind auch alle gleich wettbewerbsfähig.
Es geht doch auch um die Dollaranbindung vom Euro, finde ich. Der Euro ist eigentlich viel zu billig für Deutschland.
Sehe ich. Das ist auf Wechselkurs. Völlig anderes Thema.
Ja, weil man, jetzt haben wir 1,3 irgendwas zum Euro-Dollar und wenn man jetzt parallele Währungen hat und im Peso, dann kann der Peso doch vielleicht weiter abwerten. Das ist ein Kurs von 1,1 oder 1,2 und
Deutschland. Aber im Außenhandel wird er ja nur mit dem Euro zahlen können. Es geht ja, diese Parallelwährungen sind ja nur für den Binnenmarkt gedacht und das ist völlig sinnlos.
Nein, es ist nicht sinnlos, weil natürlich, wenn du praktisch so eine Art gleitende Wechselkurse hast, das heißt, dass das nicht zurückartig alles geht, dann kannst du natürlich gerade die jetzigen Wettbewerbsverzerrungen kannst du dann natürlich immer nachjustieren, damit die nicht zum Tragen kommen. Sprich, in Griechenland würden die deutschen Waren beispielsweise dann immer im Preis steigen, was dann entweder den Nachteil ausgleicht oder sogar einen Vorteil für die heimischen Produkte schafft. Und das schafft dann wieder die Umkehrung. Was ich aber eigentlich befürchte ist, wenn du noch mal 10 oder 20 Jahre wartest, dann hast du die ganze Industrie in diesen Südländern hast du dann abgegrast. Das ist das doch das Problem, dass wenn eine Industrie mal gerodet ist, dann bleibt im Grunde genommen verbrannte Erde zurück.
Wenn alles nach China oder Taiwan und so dann aus, also in asiatischen Tigerstaaten dann ist, dann haben wir ja hier nichts mehr so an Textilindustrie zum Beispiel.
Du liest jetzt, viel Bild-Zeitung, Stefan, das haben wir uns vor 20 Jahren schon erzählt, dass hier in Deutschland eine Wüste ist, weil alles
in Asien... Ja, aber wo ist denn außer Coco, wo gibt es denn noch Trigema hier und so diese Öko-Textil-
das liegt einfach daran, dass das halt in den Ländern, in den asiatischen Ländern, von denen du gerade sprichst, eben noch so ist, dass die Löhne billiger sind, als wenn du Maschinen dafür einsetzt. Wenn das irgendwann vorbei ist, dann werden da auch nur noch Maschinen eingesetzt und dann relativiert sich das Ganze wieder.
Wieso wird wir könnten hier in Südeuropa auch die Löhne quasi, das ist jetzt ist die Frage, ob es dann dazu kommt, wenn man eine Währung abwertet, ein Peso dann, und es würde dann in die Binnenwirtschaft die Investitionen dann fördern, die Binnenwirtschaft stärken, ist dann die Frage, ob dann die Löhne deswegen dann jetzt runtergehen in Spanien oder werden jedenfalls konkurrenzfähiger wahrscheinlich und es würde mehr Arbeitsplätze da geschaffen.
Also Fakt ist doch auf jeden Fall, dass wir die Situation der Menschen, also die Löhne vor allen Dingen der Menschen in Südeuropa nicht dadurch verbessern, dass wir denen eine lokale Währung geben. Die müssen mehr Geld kriegen, das ist alles. Ob die lokale Währung heißt oder ob die Euro heißt, das ist völlig egal.
Nochmal ganz kurz, Rudi, vorher. Die Löhne sind nicht allein entscheidend für Standortentscheidungen. Da spielen mehr Faktoren noch eine Rolle.
Richtig, deswegen kommen ja auch so viele wieder zurück nach Deutschland.
Wer sagt das? Wo hast denn das her?
Ne, ich sag ja gerade. Also es gab ja viele Unternehmen, die aus Lohngründen aus Deutschland abgewandert sind und in der Zwischenzeit wieder zurückkommen. Die sind dann, was weiß ich, nach Polen oder Rumänien oder sonst wo hingegangen und haben festgestellt, also die Löhne alleine bringt's nicht. Also ein bisschen Produktivität ist auch nicht uninteressant und kommen halt teilweise wieder dann nach Deutschland zurück.
Genau, teilweise. Also das Verhältnis ist da nicht ganz so gut.
Ja, kurz um den Faden nicht ganz zu verlieren. Was ist jetzt besser, wenn Spanien jetzt im Euro oder auf Sparkurs und Schuldenbremse hier dran, also fixiert wird, so in die Richtung? Sie dürfen nichts mehr groß ausgeben und ja, es ist eine Deflation quasi oder Rezession jedenfalls spürbar. Oder sie machen vielleicht eine EMP so wieder und können dann darüber versuchen, konkurrenzfähiger zu werden, weil der Peso abwertet und haben halt nicht mehr dieses Diktat aus Brüssel oder von dieses Euro-Diktat, sondern es werden Anreize geschaffen, aus meiner Sicht dann lokal im Land da in dieser im Peso halt also lokale Angebote mehr zu nutzen und eben nicht alles aus dem Ausland und so aus dem billigsten Produktionsstandort weltweit halt dann dazu so hin und her zu schippern, die Sachen. Ja, zum Beispiel wieso, Knöpfe wieso, anzunähen und sowas.
Wieso Peso?
Ja, Peseten, ja. Peseten. Aber wenn die Peseten oder Pesetas, wenn die abwerten,
dann sind sie eigentlich attraktiver fürs Ausland, ja. Dass sie
ja, aber da das, auch soll, exportieren. Ist ja, das ist ja eine Lokalwährung. Also das hat ja mit dem Ausland nichts zu tun.
Ja, das wäre auch genau der Vorteil.
Ja, so auch der im eigenen Land halt wieder Import und Export oder also so. Die ganze Produktionskette ist ja dann interessanter, dass man da einkauft und auch wieder verkauft. Erstmal in dem Währungsraum in Spanien und wenn sie so gut und produktiv, also weltweit konkurrieren können quasi oder europaweit, dann können sie es ja über einen Euro dann immer noch, denke ich, dann raus. Ich weiß nicht, wie das dann wieder ist mit dem gemeinsamen Währungssystem, also.
Arne, noch eine Frage. Wäre es denn eine schlaue Idee, wenn man ein europäisches Grundeinkommen in einer Lokalwährung zahlt? Also nur mal angenommen, wir würden jetzt den Euro auflösen, überall wieder Regionalwährung, also nicht regional, aber Länderwährung einführen und dann zahlt man ein europäisches Grundeinkommen in der Währung. Wäre das nicht ein schlauer Coup, um beides zu schaffen?
Ich persönlich bin ja noch nicht so ganz überzeugt von einem vom Grundeinkommen generell. Ich persönlich bin ja mehr derjenige, der sagt, jeder, der Arbeit haben möchte, soll die Arbeit bekommen. Das heißt, dass jeder durch seine eigene Arbeit Hände ein anständiges Auskommen verdienen kann. Das ist ja so mehr meine Stoßrichtung, weil ich auch die ganzen Problematik sehe. Aber um jetzt angenommen, man hält ein Grundeinkommen für generell für eine gute Idee, dann denke ich, müsste sie sowieso in den nationalen Währungen ausgezahlt werden, weil du sonst natürlich, wenn du ein einheitliches Grundeinkommen meinetwegen in Euro ausschüttest, aufgrund der unterschiedlichen Kaufkraft könnten dann die einen super leben und die anderen wäre es nur ein Zubrot. Was meines Erachtens die Grundidee generell sein muss, ist, dass ein Land, ein Unternehmen und auch ein privater Haushalt seine Leistungsbilanz in Ordnung bekommt. Sprich, die bewerteten empfangenen Leistungen müssen langfristig den bewertenden abgegebenen Leistungen entsprechen und auch dann entsprechende Erträge und Aufwendungen. Und wenn das nicht klappt, wenn du da in eine Schere reinkommst, sprich, wenn deine Kosten höher sind als deine oder wenn deine Ausgaben höher sind als deine Erträge, dann rettet dich nichts. Dann kommst du zuerst in eine Verschuldung und die Verschuldung, die wird dann praktisch kritischer und kritischer und die wird an einem bestimmten Punkt selbstverstärkend.
Das sehe ich auch so. Der Ansatz war halt irgendwo, finde ich, mit der staatlichen Währung, der nationalstaatliche zusätzlich, wenn man das schaffen könnte, dass man so, wenn man jetzt wechselt, also von Peseten oder von Spanischen in den Euroraum, in die Währung, da hat man sonst eine Wechselstube oder sowas und eine Bank hat dann irgendwie was verlangt dafür, eine Wechselgebühr und da profitiert, aber dass man das vielleicht in nationalstaatliche Hände geben könnte.
Okay,
also jetzt so die nationale Zentralbank irgendwie, die Bundesbank, also die spanische Bank, dann, dass die das irgendwie kassieren kann, wenn du dann zum Export-Import in den Euro-Währung dann wechselst. Und dann würde doch das Land, der Haushalt eigentlich davon profitieren.
Genau, und das Gleiche macht Deutschland dann auch. Ich glaube, großes Problem bei dieser Lokalwährungsgeschichte ist, dass ihr immer nur die Problemländer seht, aber die anderen kriegen dann ja auch eine lokale Währung. Und inwieweit dann Spanien abwertet, wird Deutschland dann auch abwerten gegen den Euro. Und dann haben wir das gleiche Ergebnis wie vorher.
Das ist ja dieses Problem mit dem Abwertungswettbewerb, der teilweise stattgefunden hat oder auch noch stattfindet oder beispielsweise auch in der Währung gegenüber China. Nur, was ich eigentlich immer betonen wollte, ist, dass die Probleme auf der Finanzebene werden auf der Leistungsebene gelöst. Und das, glaube ich, wird nicht hinreichend berücksichtigt. Und deshalb glaube ich, einfach den Ländern, die die Probleme haben, Geld reinzukippen, egal in welcher Form, egal ob es Staatsanleihen sind oder ob es ein BGE und so weiter ist, tut lang- und mittelfristig eher die Problematik verschärfen, wenn sie nicht dazu führt, dass die Leistungsebene damit verbessert wird. Und deshalb kam ich ja auf die Idee zu sagen, man soll nicht einfach von Schulden reden oder von Sparen reden oder Einsparungen reden, sondern die Unterscheidung machen zwischen guten und schlechten Schulden und gutem Sparen und schlechtem Sparen. Und das ist ja meine Befürchtung, dass in der Krise dann das schlechte Sparen die Oberhand gewinnt und damit die Krise sogar noch verschlimmert.
Was verstehst du denn unter gutem Sparen?
Unter gutem Sparen verstehe ich, wenn ich zum Beispiel Verschwendung abbaue. Unter schlechtem Sparen verstehe ich, wenn ich beispielsweise ein Loch im Dach meines Hauses nicht flicke. Das ist schlechtes Sparen, weil regnet es rein und dann ruiniere ich mir mein ganzes Haus. Und so kannst du auch sagen, dasselbe gilt für die Infrastruktur in einem Land. Das gilt für privates Vermögen genauso wie für öffentliches Vermögen.
Okay, dann wäre das sozusagen, dass das schlechte Sparen ist das Einsparen von Autobahnsanierungen und das gute Sparen wäre das Einsparen von Brücken in die Gegend stellen, die nicht genutzt werden.
Genau.
Ja gut, da widerspricht ja auch keiner.
Ja, aber komischerweise wird es trotzdem nicht gemacht. Das Interessante ist ja, unsere Infrastruktur ist deshalb so marode, weil man so lange schlecht gespart hat. Und das Tragische ist ja, dann die Infrastruktur wieder zu sanieren, kostet ein Mehrfaches, als sie von vornherein instand zu halten.
Ja, das ist ja auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, dass nicht der Staat die Infrastruktur wieder saniert, sondern dass das Private dann machen und wir dann mehr dafür bezahlen.
Rudi, nochmal ganz kurz, gebe ich dir schon recht, aber wir sehen es gerade in Berlin, da wird weder gut noch schlecht gespart an diesem Flughafen und fertig wird er nie werden.
Ja, das ist natürlich so ein Extrembeispiel, genauso wie Stuttgart 21 wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite muss man immer sehen, dieses Geld, was dort ausgegeben wird in Berlin, irgendjemand hat das als Einkommen.
Das ist schon richtig. Aber wir haben ja das wiederum getrennt. Die Benutzungsfähigkeit für das ausgegebene Geld sollte halt auch schon da sein und das wird nicht gegeben sein.
Rudi, einerseits ist ja dein Argument richtig, dass auch das Geld, nur ich warne immer davon zu sagen, dass Verschwendung eine Lösung ist oder dass praktisch Geld sinnlos ausgegeben, dass das eine Lösung ist. Weil ich glaube, Geld muss letztendlich den Menschen zu Leistungen verhelfen und nicht, dass im Grunde genommen Milliarden in den Sand gesetzt werden, das ist Geldvernichtung. Auch wenn es im Nebeneffekt einmal Einkommen erzielt.
Ja, es nimmt ja nicht einmal Einkommen, sondern mehrfach, ne? Also derjenige, der das Einkommen bekommt, also der dort die schlechten Leitungen, die mal gelegt wurden, repariert, der bekommt dann Einkommen und damit ernährt er seine Familie und kauft sich ein neues Auto und dann hat da wieder jemand Einkommen generiert. Also das ist ja nicht einmalig. Aber natürlich gebe ich euch recht, dass so eine Geschichte wie der Flughafen da, es sollte eigentlich nicht passieren und da müsste man sich vielleicht mal Gedanken über Haftung machen oder so. Gerade bei Politikern. Aber dann befürchte ich einfach mal, wenn wir sowas einführen, dann haben wir Stillstand, weil keiner mehr was entscheiden will.
Okay, wir sind ja eigentlich schon längst in einer sachlichen Diskussion und weg von dem eigentlichen Punkt BO-Anträge. Mein Vorschlag ist deshalb, dass wir den Punkt BO-Anträge abschließen. Wir können ja noch dann später weiter diskutieren.
Stopp! Und das, ja. Ich habe jetzt in Zeile 102 noch ein Meinungsbild reingepackt. Ich habe ja jetzt mal die vier quasi vorhandenen Anträge schon hier mal reingepackt. Einmal die Bruttogeldvermögensteuer von Patrick, einmal die Neuordnung der Staatsfinanzierung in der Eurozone, dann die Banken in die Schranken, was ja eh schon EU-Programm, also Euro für die Europawahl im Programm steht. Das sollte man vielleicht auch richtig ins Programm reinschreiben und dann noch die Regulierung von Finanzprodukten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da mal ein Meinungsbild drüber machen, welche dieser Anträge wir in den BO reinkippen sollen. Also Zeile 102 im Pad, das ich jetzt hier in den Chat schreibe.
Ja, dann möchte ich auch nochmal dazu aufrufen, sich einzutragen. Und das kann man ja jetzt noch nebenbei machen. Ich bitte darum, im Punkt Sonstige hat jemand was eingetragen. Wer war das?
Noch ein Punkt dazu. Wir müssen natürlich jetzt überlegen, wie wir da an der Stelle weitermachen. Also sollte da jetzt Interesse bestehen, sollten wir uns auf jeden Fall in irgendeiner Art bald zusammensetzen, um diese Anträge so wohlfeil zu formen, dass sie da im BO auch funktionieren. Und wer macht's?
Ich guck mal gerade, wann die Eingabefrist ist.
Das steht jetzt gerade mal in Punkt 4 bei dem zweiten Antrag. Es ist ziemlich mit Detail, Neuordnung Staatsfinanzierung, steht in Punkt 4, dass besten direkte Finanzierung unterbunden werden können sollte durch einen Kontrollmechanismus, wenn zu hohe Inflation droht. Und genau das Gegenteil hätte ich da eigentlich gerne jetzt mal angesprochen drin. Da kann man vielleicht noch dran feilen, dass eben direkte Finanzierung gefördert werden sollte, wenn jetzt Deflation oder so oder die Inflation eben zu niedrig ist. Aber ja, bin ich sehr dafür. Müssen wir das, sollen wir dann auswählen von beiden oder gehen auch tendenziell beide?
Wie beide? Es sind vier.
So, tut jetzt alle vier abstimmen, okay. Also die ersten zwei sind mir schon ja, ganz nett. Die Regulierung, boah, es ist so umfangreich.
Ich twitter mal den Basisentscheid an und frag mal, ob die uns sagen können, wann da Annahmeschluss ist, weil ich finde es jetzt auch nicht auf der Seite.
Wie Annahmeschluss?
In dem Bioportal.
Ja, das läuft doch ewig.
Naja, also so wie ich das...
Für die ersten, wir reden doch über die ersten 20 Vorschläge. Die ersten 20 Anträge.
Es muss irgendwann eine Abstimmung beginnen, um diese 20 auszuwählen. Und bis dahin müssen wohl alle reingekippt sein. Und ich würde gerne wissen, wann das ist.
Dann guck doch mal hier rein.
Wo rein?
Da.
Okay, die Seite kenne ich ja, aber wo steht denn da, wann Annahmeschluss ist? Twittern kostet nichts.
Ja, dann sehe ich das mal so, da gibt's keinen Annahmeschluss.
Ich habe gerade mal Entropie und den Basisentscheid, was ja wohl das gleiche ist, gefragt.
Dadurch, dass das heute erst ein Rundspruch kam, denke ich, dass der nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen ist. Und von daher gesehen wäre mein Vorschlag, dass wir sagen, wer immer ein Interesse für ein bestimmtes Thema hat, das in den BO rein soll, der soll das vorbereiten und man könnte dann ja diese vorbereiteten Punkte bei dem nächsten Mittwoch diskutieren.
Ja, finde ich gut. Also wir könnten wirklich vielleicht nächste Woche uns innerhalb der Sitzung, macht vielleicht Sinn, hinsetzen und uns jeden Antrag nehmen und so feilen, dass er hier reinpasst. Also wahrscheinlich brauchen wir wirklich bei vielen einfach nur so ein bisschen Überarbeitung der Worte. Das können wir über die Mailingliste ja ankündigen. Vielleicht kommen dann noch ein paar mehr dazu.
Ja, guter Punkt.
Ich stich da mal eine Mail.
Okay.
Wer an dem Meinungsbild noch teilhaben will, 102 ist die Zeile im Pad 14.
Ich habe mal in 117 reingeschrieben, Themen werden nächste Woche besprochen.
Da mir das Besprochen ein bisschen zu schwammig ist, habe ich noch dazu geschrieben, dass die fertigen Anträge dann also erstellt werden.
Okay. Ja, dann denke ich, sind wir mit dem Punkt BO-Anträge durch und kommen zu dem Punkt Sonstige. Wer hat den Punkt eingestellt?
Ich glaube, das war Thomas Bunke, der jetzt nicht mehr da ist.
Das war mehr nur ein Info.
Ja, glaube ich auch.
Alles klar.
Ich werde den auch gleich noch über Twitter jagen.
Okay.
Dann kurze Nachfrage. Piratas, hast du meine Mail heute gesehen auf der Liste?
Nee, heute glaube ich noch nicht. Aber die restlichen, die du mir geschickt hast, habe ich alle rübergejagt.
Ja, ich hatte auf der Liste heute geschrieben, einen Link gepackt, die 10 Mythen Euro-Krise, Staatsschuldenkrise oder irgendwie sowas. Ich gucke mal kurz, Moment.
Ja, ich finde das, wenn du es auf die...
Die 10 Mythen der Euro-Krise, da hatte ich dir noch geschrieben, auch zum Zwitschern verwendbar. Also das kann ich nur jedem raten, sich das runterzuladen. Kostenloses Buch, 140 Seiten mit verschiedenen Beiträgen von Bofinger, Fricke, Horn und noch vielen anderen. Also 10 verschiedene, die da schreiben. Und ist sicherlich auch nicht schlecht, das zu lesen.
Ja, hau ich gleich raus.
Okay, dann denke ich, können wir die Sitzung jetzt um 22.03 Uhr beenden. Die Diskussion kann ja weitergehen. Der nächste Termin ist der 1.10., wie ich sehe. Es hat schon jemand eingetragen. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die in der Diskussion teilgenommen haben und auch zugehört haben. Und wünsche noch weiterhin eine gute Diskussion und einen schönen Abend.
Ja, danke, Arne.
Ah, danke auch an dich.
Ja, dann zwitschere ich mal.
Ist eigentlich eine Meldung von der Hetty gekommen?
Nee, noch nicht. Also na gut, die twittert nicht so intensiv. Also die wird da nicht so ständig dranhängen, dass er es merkt. Aber ich guck mal, ob Entropie schon was gesagt hat. Er hat schon geantwortet. Also bis circa Mitte Oktober müssen die Anträge eingereiht sein und genügend Unterstützer haben. Aber diese 5 Unterstützer kriegen wir, glaube ich, leicht zusammen.
Okay. Dann, Piratus, mein Vorschlag ist, lass da jetzt nicht zu sehr Druck aufbauen. Wenn das Mitte Oktober sein muss, dann kann man meines Erachtens für die Diskussion sich ruhig 2 Mittwoche Zeit lassen.
Ja, können wir. Ich bin deshalb so ein bisschen am Drücken, weil ich glaube, dass der Beo auch in den Medien ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen könnte. Und umso lieber wäre es mir, wenn jetzt ziemlich bald Anträge von uns drin sind, weil die natürlich auch Wirkung zeigen. Deshalb bin ich auch eigentlich ganz froh, dass wir diesen etwas komplexeren Antrag dann auch reinpacken, auch in seiner kompletten Komplexität. Denn Leute, die es von außen betrachten, könnten eventuell die Qualität erkennen.
Das ist ein Aspekt, den ich nicht beachtet hatte und ich glaube, der ist gut.
Ach, ich nehme immer noch auf, ich stopp mal die Aufnahme. Also.
Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.